Die Radio Wissen. Update.
Stickstoffdioxid entsteht, wenn etwas Fossiles verbrennt, also Holz, Gas oder Öl zum Beispiel. Für unsere Gesundheit ist es ziemlich ungut, weil es ein Reizgas ist. Aufgelöst in Wasser wird es zu Salpetersäure und ist damit ebenfalls stark reizend. Und wir atmen es ständig ein, in unserer Luft. Meist mehr, als die Grenzwerte erlauben. Das ist eines unserer Themen heute im Update. Ich bin Maike Rosenplinter.
Update.
Das Umweltbundesamt hat letztes Jahr wieder nachgemessen und stellt fest, die Luft in deutschen Städten ist immer noch zu stark mit Stickstoffdioxid belastet. An mehr als der Hälfte der Messstationen in der Nähe von stark befahrenen Straßen wurde demnach der Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter überschritten, den die Europäische Union festgelegt hat. In Stuttgart zum Beispiel lag der Wert durchschnittlich bei 82 Mikrogramm pro Kubikmeter, in München bei 80 und in Reutlingen bei 66. Danach kommen Kiel, Köln, Hamburg und Düsseldorf. Alle liegen deutlich über dem Grenzwert. Schuld daran sind nach Ansicht des Umweltamtes vor allem die Dieselautos, sagt Pressesprecher Felix Pötschke.
Zumindest sind Diesel die Fahrzeuge, die am meisten Stickstoffdioxid ausstoßen.
Nämlich fast 67% der Stickstoffbelastung geht demnach auf Dieselautos zurück. Deshalb hat das Umweltbundesamt auch besonders einen Wunsch.
Dass die Kommunen die Möglichkeit hätten, Dieselfahrzeuge vor allem, die jetzt hoch emittieren, entsprechend das Stickstoffdioxid, dass die Kommunen diese Fahrzeuge ausschließen können. Also Stichwort blaue Plakette, sowas ähnliches wie die Umweltzone, nur in diesem Fall eben für die Stickstoffdioxide.
Am besten wäre es aber für die Luft, die wir atmen, wenn wir mehr auf alternative Fortbewegungsmittel setzen, so Felix Pötschke. Busse zum Beispiel, auch wenn die meisten davon auch mit Diesel fahren.
Busse fahren auch mit Diesel, aber wenn 50 Leute drin sitzen oder 50 Autos fahren, das ist immer noch ein großer Unterschied. Trotzdem kann man auch bei Bussen noch was machen. Die sind natürlich, also die stoßen auch was aus, ist auf jeden Fall so. Da muss man auch ran und die zu elektrifizieren ist sicherlich ein sinnvoller Weg. Aber immer noch besser, es fährt ein Bus als 50 Autos.
Beim Feinstaub dagegen sind die Werte zurückgegangen. Hier wurden die niedrigsten Belastungen seit 2000 gemessen. Für das Umweltbundesamt sind die Werte trotzdem noch nicht ausreichend.
Also Entwarnung kann man nicht geben. Die WHO-Werte werden weiterhin gerissen, und zwar relativ großräumig. Da könnte man gegensteuern, zum Beispiel bei Kleinfeuerungsanlagen, also der Kamin zu Hause, der durchaus auch eine ziemliche Feinstaubquelle in den Städten ist.
Und auch die Ozonkonzentration ist demnach im Vergleich zu den vergangenen 20 Jahren eher niedrig gewesen. Die gemessenen Werte haben allerdings auch hier die empfohlenen Werte der Weltgesundheitsorganisation überschritten. Die sieht die Grenzwerte enger als die Europäische Union.
Die WHO setzt andere Kriterien an, die schauen da eben nochmal stärker auf die Gesundheit. Das ist ja auch schließlich die Weltgesundheitsorganisation, deren Wert ist also die Hälfte des EU-Grenzwertes, 220 Mikrogramm pro Kubikmeter im Jahresmittel. Und da sind wir doch bei etlichen Stationen auch drüber.
Das Umweltbundesamt ist aber nicht alleine mit seiner Warnung vor schlechter Luft. Auch Umweltorganisationen wie Greenpeace protestieren gegen die hohen Messwerte. Aktivisten der Organisation sind heute an der Berliner Siegessäule hochgeklettert und haben der goldenen Frauenstatue eine Atemschutzmaske angelegt. Außerdem wehte neben der Siegesgöttin eine gelbe Fahne mit der Aufschrift »Atemlos durch die Stadt«. Die Grünen fordern einen Ausstiegsplan. Fraktionschef Anton Hofreiter sagte, Gesundheit gehe vor Kumpanei mit der Autoindustrie.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Carsten-Uwe Groth schreibt auf Facebook: Wie habe ich bloß die ersten 25 Jahre meines Lebens geschafft? Es gab Blei im Benzin, Diesel rauchten, Menschen rauchten und nun sind plötzlich 40 Mikrogramm Stickoxid das Maß der Dinge. Conny Rupp kommentiert bei der Süddeutschen Zeitung: Da hat der Öko-Zeitgeist mal wieder eine prächtige neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Waldsterben, Klimawandel, Ozon, CO2, jetzt Stickoxide. Max GB schreibt: Es gibt halt auch Leute, die auf Autos angewiesen sind, um zu arbeiten. Und Pogo Potter fordert: Kutschen für alle. Schuppenvogel twittert dagegen: Wann werden Diesel, Laster, PKWs und SUVs endlich aus den Städten verbannt? Es geht um unsere Gesundheit. Und Christian Theus meint, es wäre so vieles möglich. Aber der Autofahrer ist die heilige Kuh und der deutsche Michel schreit gleich Entmündigung, wenn man versucht, für alle in den Städten lebenden Menschen angenehmere Lebensbedingungen zu schaffen. Man ist sich eben selbst am nächsten. Erwin Wiedermann schreibt auf Facebook: Und aus dem Auspuff von Benzinern kommt reine Atemluft mit Blümchenduft? Beides Verbrennungsmotoren, aber der eine gut, der andere böse. Ein Schelm, der Übles dabei denkt. Und Tim Bischoff fasst zusammen, naja, geht ja nur um unsere Luft, wer braucht die schon?
Was sonst noch wichtig war?
US-Präsident Donald Trump erntet viel Kritik für sein Einreiseverbot, von dem Menschen aus 7 vornehmlich muslimischen Ländern betroffen sind. Deshalb könnte es bald Ausnahmen geben. Das Verteidigungsministerium forderte zum Beispiel, dass Iraker einreisen dürfen, die die US-Armee im Irak unterstützt haben. Der Sprecher des Ministeriums sagte, diese Menschen hätten große Gefahren auf sich genommen, um die US-Streitkräfte zu unterstützen. Jetzt soll eine Liste mit den Namen der Betroffenen verfasst werden. Die Ausnahmeregelung soll womöglich auch für Sportler und Sportfunktionäre gelten, die an internationalen Wettkämpfen in den USA teilnehmen wollen. Dazu will die US-Regierung jetzt mit dem Nationalen Olympischen Komitee der USA zusammenarbeiten. Der US-Bundesstaat Washington hat angekündigt, gegen das Einreiseverbot des Präsidenten zu klagen. Der Justizminister des Staates sagte, das Dekret verstoße gegen die US-Verfassung. Niemand stehe über dem Gesetz, auch nicht der Präsident. Die Klage wird von mehreren Großkonzernen unterstützt. Währenddessen hat Präsident Trump erste Konsequenzen gegen Kritiker gezogen. Er hat die Generalstaatsanwältin und kommissarische Justizministerin Sally Yates entlassen. Sie hatte gesagt, dass sie Zweifel habe, dass der Erlass rechtsmäßig sei. Gleichzeitig hatte sie die Anwälte des Justizministeriums angewiesen, das Dekret nicht juristisch zu verteidigen. Das Weiße Haus teilte mit, Yates habe dadurch das Ministerium verraten. Einem Menschen darf das Asylrecht verweigert werden, wenn er Mitglied einer terroristischen Vereinigung ist. Das hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entschieden. Schon vorher hatte es ein Gesetz in der EU gegeben, das besagt, dass Länder Menschen Asyl verweigern können, wenn deren Ziele und Grundsätze denen der Vereinten Nationen zuwiderlaufen. Bis jetzt war aber nicht klar, wie breit dieses Gesetz ausgelegt werden kann. Die Richter des EuGH sagen jetzt, dass eine Ablehnung nicht nur ausgesprochen werden kann, wenn jemand tatsächlich terroristische Handlungen begeht, sondern auch, wenn jemand anderen dabei geholfen hat, in ein fremdes Land einzureisen, um dort einen Terrorakt zu verüben. In dem konkreten Fall ging es um einen Marokkaner, der in Belgien als führendes Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu 6 Jahren im Gefängnis verurteilt worden war. Er selbst hatte aber keine terroristische Handlung begangen oder auch nur angedroht. 4 Jahre nach seiner Verurteilung hatte er in Belgien Asyl beantragt. Das wurde aber abgelehnt. Die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst der Länder sind gescheitert und deshalb könnte es in den nächsten Tagen Warnstreiks geben, sagt Verdi-Chef Frank Psirske.
Wir sind von einem Durchbruch sehr, sehr weit entfernt. Wurde mal mathematisch gesehen das Bild bemüht einer von 5 Gleichungen mit noch mehr Unbekannten. Und am Ende muss eine Lösung stehen. Und es kann überhaupt nichts schaden, dass da aus den Betrieben heraus auch klare Signale kommen, was die Erwartungen unserer Kolleginnen und Kollegen angeht.
Betroffen davon können Schulen, Unikliniken, Polizei, Justizverwaltung und Straßenmeistereien sein. In Niedersachsen hat die Lehrergewerkschaft GEW für morgen Warnstreiks an Schulen angekündigt. Verdi hatte in den Gesprächen mit den Arbeitgebern 6% mehr Geld gefordert. Das weist die Tarifgemeinschaft der Länder aber als zu hoch zurück. Ein Gegenangebot gibt es nicht. Die Verhandlungen sollen Mitte Februar weitergehen.
Und sonst in der Welt?
Die Pfadfinder in den USA, die Boy Scouts, lassen nicht nur Schwule bei sich mitmachen, sondern ab sofort auch Transgender-Kinder. Das hat die Organisation auf ihrer Internetseite mitgeteilt. Bisher durften nur Kinder zu den Pfadfindern, die laut Geburtsurkunde männlich sind. Ein 8-Jähriger war ausgeschlossen worden, nachdem die Organisation herausgefunden hatte, dass er biologisch ein Mädchen ist. In Zukunft soll nur noch entscheidend sein, welches Geschlecht die Eltern bei der Anmeldung eingetragen haben. Bei den Girl Scouts, den Pfadfindern, dürfen lesbische Mädchen und Transgender schon seit Jahren mitmachen. Eine Frau aus Singapur ist empört darüber, was ihr am Frankfurter Flughafen passiert ist. Sie hat dem britischen Sender BBC mitgeteilt, dass die Sicherheitsbeamten misstrauisch geworden seien, als sie in ihrem Gepäck ein Abpumpgerät für Muttermilch gefunden hätten. Denn die Frau war ohne ihr Baby unterwegs. Sie sagte, die Sicherheitsleute hätten sie gefragt, warum sie ohne ihr Kind reise. Danach habe sie mit einer Beamtin in einen Raum gehen und beweisen müssen, dass aus ihrer Brust Milch komme. Das sei entwürdigend gewesen. Die Frau hat bei der Bundespolizei Polizei, die für die Flughafensicherheit zuständig ist, Beschwerde eingereicht. Die Bundespolizei wollte sich gegenüber der BBC nicht zu dem Vorfall äußern. Dort hieß es nur, so etwas gehöre nicht zur Routine. Ein Mitglied der Flugbranchen-Internetseite Flight Global sagte, die Untersuchung sei lächerlich. Der normale Ablauf sei, das Milchabpumpgerät zu scannen und auf Sprengsätze zu untersuchen, aber mehr nicht. Schließlich könnten ja auch Männer so ein Gerät transportieren und die müssten auch keinen Milchbeweis liefern. Vogue und Allure sind Namen, die das französische Gesundheitsministerium nicht auf Zigarettenschachteln lesen will. Im Kampf gegen Tabakkonsum verbietet es diese Marken kurzerhand. Ein entsprechendes Dekret soll morgen veröffentlicht werden. Schon heute erklärte die Gesundheitsministerin, die Namen vermittelten das Gefühl, Rauchen sei glamourös und schick, etwa weil die Vogue auch ein bekanntes Modemagazin sei. Die Hersteller haben jetzt ein Jahr Zeit, die Namen zu verändern. Verboten werden auch Zigarren- und Zigarillo-Marken wie Café Crème und Paradiso. Die französische Regierung hat sich den Kampf gegen das Rauchen auf die Fahnen geschrieben. Seit Jahresbeginn sind zum Beispiel neutrale Schachteln Pflicht als Maßnahme gegen die Werbestrategie der Tabakkonzerne.
Wissensnachrichten.
Also auf den ersten Blick haben Seeigel und wir ja nicht so wirklich viel gemeinsam. Trotzdem sind wir irgendwie über ziemlich viele Ecken mit denen verwandt. Der womöglich erste dieser Vorfahren wurde gerade jetzt in China gefunden, als Fossil natürlich. Das Tier lebte vor 540 Millionen Jahren und sah aus wie ein kleiner runzliger Sack mit Mund, etwa 1 Millimeter lang. Jenny Rieger aus den Wissensnachrichten, wie findet man überhaupt ein Fossil, das so klein ist?
Ja, da war auch ein bisschen Glück dabei. Die Forscher haben die Fossilien in einer Fossilienlagerstätte gefunden. Also die zeichnet sich dadurch aus, dass die Fossilien in den Gesteinsschichten erstaunlich gut erhalten sind. Das lief wahrscheinlich ungefähr so. Die Tiere sind vor 540 Millionen Jahren in einer Schlammschicht gelandet, in der es wenig Sauerstoff und Bakterien gab und deswegen haben sie sich nicht so schnell zersetzt. Und so kann eben auch weiches Gewebe konserviert werden. Also sieht man dann auch Abdrücke von Tieren, die kein Skelett haben.
Okay, klein, runzlig, Sack mit Mund, aber wie sah das Tier jetzt genau aus?
Wie gesagt, es war sehr klein, etwa 1 Millimeter lang und sackförmig. Daher hat das Tier auch seinen Namen. Es heißt nämlich Saccharuthus coronarius. Saccharuthus heißt so viel wie runzliger Sack.
Okay, und 1 Millimeter groß, runzliger Sack. Klingt jetzt nicht so spektakulär. Warum ist das überhaupt so spannend?
Du musst dir vorstellen, vor circa 540 Millionen Jahren gab es nichts, also keine Landtiere, keine Pflanzen, nur das Urmeer, in dem so ein paar Bakterien und Einzeller rumschwammen. Und daraus ist dann irgendwie mehrzelliges Leben entstanden. Also nicht bloß Zellklumpen, sondern so richtige organisierte Organismen, in denen jede Zelle ihre eigene Funktion hat. Und da ist eben Saccharuthus der älteste bekannte Vertreter.
So, von unseren ältesten Vorfahren zu was Futuristischem, nämlich künstlicher Intelligenz. Im Schach und im Brettspiel Go haben künstliche Intelligenten schon menschliche Spieler geschlagen und im Poker ist jetzt auch ein Algorithmus besser als wir.
Ja, sieht ganz so aus. Dieses Programm heißt Libratus und hat in einem Casino in den USA ein Turnier gegen 4 der besten Spieler der Welt gewonnen. Am Ende hatte der Computer mehr als 1,7 Millionen Dollar erspielt.
Wow.
Der beste menschliche Spieler war bei einem Stand von etwa minus 85.000 Dollar. Gespielt wurde eine Version von Texas Hold'em, bei der immer nur 2 Spieler gegeneinander antreten.
Das klingt ziemlich deprimierend für die menschlichen Spieler.
Ja, für die war das wirklich eine ganz schöne Niederlage, vor allem weil die auch nicht unbedingt gewohnt sind zu verlieren. Aber für die Entwicklung künstlicher Intelligenzen ist das ein richtiger Durchbruch. Poker funktioniert nämlich ganz anders als Schach oder Go. Pokerspieler müssen nämlich Entscheidungen treffen, ohne dass sie alle relevanten Informationen haben. Die kennen nämlich nur ihr eigenes Blatt. Und bis jetzt waren Menschen in solchen Lagen besser darin, Risiken einzuschätzen und auch mal zu blöffen.
Und zum Schluss noch was Romantisches. Wenn du mein Lied singst, dann können wir ein Paar werden.
Ja, so funktioniert offenbar das Liebeswerben bei Zaunkönigin auf Costa Rica. Das hat eine Ornithologin aus Miami herausgefunden. Bei den Vögeln singen Männchen und Weibchen zusammen und zwar immer abwechselnd einzelne Teile einer Strophe. Dabei stimmen sie sich so perfekt aufeinander ab, dass ihre Stimmen praktisch nicht mehr voneinander zu unterscheiden sind. Es hört sich so an, als singe ein einziger Vogel.
Ist das angeboren oder wie lernen das die Vögel?
Ja, genau das wollte die Wissenschaftlerin auch wissen. Und ihre Forschung zeigt jetzt, das Talent zum Duett ist bei den Zaunkönigen angeboren. Aber wenn ein Männchen ein neues Weibchen kennenlernt, dann müssen die beiden das Zusammensingen erstmal üben. Und erst wenn das so richtig perfekt klappt, dann werden die beiden ein Paar. Und die Forscherin sagt, für die Weibchen ist das eine Art Versicherung, dass das Männchen nicht so schnell wieder abhaut. Denn dann müsste es ja beim nächsten Weibchen wieder erstmal singen üben und das dauert.
Auch eine interessante Beziehungsgrundlage. Danke, Jenny.
Wetter.
In der Nacht ist es meist stark bewölkt, teilweise auch neblig. Im Süden lässt der Regen langsam nach. Die Tiefstwerte zwischen +3 und -3 Grad. Achtung, es herrscht weiter Glättegefahr. Auch morgen ist der Himmel wieder bedeckt und im Süden und Westen soll es regnen bei Temperaturen von 5 bis 10 Grad. Im restlichen Deutschland wird es kühler bei 1 bis 5 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf deradiowissen.de.